Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
Wir werden alles tun, um das Land wieder in ruhige Gewässer zu führen. Leider ist Griechenland heute unter Beobachtung, unter Kurantel. Wir haben den Punkt erreicht, an dem wir bedeutende Teile unserer nationalen Souveränität verloren haben.
Wenn wir jetzt hergehen und sagen, naja, gut, Griechenland ist ja nicht der Größte der Eurozone, also was soll's, den werden wir mal schnell aus der Patsche helfen, dann brechen die Dämme.
Die Lösung kann ganz sicher nicht sein, dass nun mit massiven Transfers der Steuerzahler innerhalb der Eurozone aus anderen Ländern Griechenland mit durchgefüttert wird, sondern Griechenland muss jetzt seine Hausaufgaben selber erledigen.
Alles klar, Herr Kommissar.
Ich glaube, Griechenland braucht von außen, sprich von der Kommission oder jemanden von der Eurozone, eine personelle Unterstützung, um wieder aus dieser Malaise rauszukommen.
Griechenland soll zwangsverwaltet werden, denn Griechenland ist pleite. Die Europäische Union kontrolliert künftig sowohl die griechischen Staatsfinanzen als auch die angekündigten Reformen, die die Griechen mehr oder weniger reumütig umzusetzen gedenken. Denn, so die offizielle Begründung, die griechische Regierung gefährde das ordnungspolitische Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion. Mit anderen Worten, der Euro und damit die Eurozone sind in Gefahr, und zwar mächtig. Es ist das erste Mal, dass die Europäische Union richtig ernst macht und ein Land unter Kuratel stellt. Aber die griechische Regierung hat den Bogen offenbar überspannt. Die EU-Kontrolleure wissen, dass die Griechen in den vergangenen Jahren gerne mal Reformankündigungen vergaßen, die Bilanzen schönten und sich mit etlichen Tricksereien überhaupt erst den Beitritt in die Eurozone erschlichen. Es ist das erste Mal, dass Brüssel jetzt durchregiert und jede Zahl, jede Abstimmung, jede Ausgabe prüfen will. Aber es wird vermutlich nicht das letzte Mal sein. Schon jetzt spricht man von der PIGS-Krise, die Anfangsbuchstaben der Länder, denen die Zahlungsunfähigkeit droht: Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien. PIGS. Auch für ihre Schulden müssen vielleicht die anderen aufkommen. Und wer sollte das wohl sein, wenn nicht die, denen es vergleichsweise noch gut geht? Euros nach Athen, die Griechen und der Kommissar haben wir unsere Sendung heute getitelt. Und wir steigen dort ein, wo das Chaos am größten ist, in Griechenland.
Der Ton in Griechenland wird schärfer und etwas pathetischer. Heute meldete sich der Präsident der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes zu Wort. Er kündigte an, seine Gewerkschaft werde übermorgen streiken, um, so wörtlich, unsere Würde zu verteidigen und unseren Opfern auf den Altären der Finanzmärkte ein Ende zu setzen. Schon in der vergangenen Woche haben die Finanz- und Zollbeamten in Griechenland gestreikt und 2 Tage lang gegen die geplanten Sparmaßnahmen der griechischen Regierung protestiert. Zwar sind, so haben Umfragen ergeben, viele Griechen für Kürzungen im öffentlichen Dienst, doch auch die Stimmung auf der Straße ist gereizt. Wir müssen ständig den Gürtel enger schnallen. Immer heißt es, Geld her und gebt her und gebt her. Die Politiker müssen Verständnis zeigen. Die Leute leiden. Alles ist teuer. Die Politiker sind schuld. Sie haben das Land in diese schlimme Situation gebracht. Und sie müssen das jetzt auch lösen. Für den 24. Februar hat die Gewerkschaft GSEE zum Streik aufgerufen. Davon wären dann der öffentliche Nahverkehr und der Fernverkehr betroffen. Für die GSEE geht es um mehr als nur um einen Streik. Man fühlt sich ein wenig verraten. Man steht eigentlich den Sozialisten nahe, doch ausgerechnet der sozialistische Regierungschef Papandreou hat die harten Sparmaßnahmen ins Leben gerufen. Auch wenn, wie er vor einer Woche bei einer Rede im Parlament betonte, ihm auch gar nichts anderes übrig blieb.
Leider ist Griechenland heute unter Beobachtung, unter Kuratel. Wir haben den Punkt erreicht, an dem wir bedeutende Teile unserer nationalen Souveränität verloren haben. Aber wir haben auch die internationalen Märkte, die mit unserem Schicksal spielen. Die Voraussetzung dafür, dass wir von dem Kuratel befreit werden, ist, dass wir Ordnung im Land schaffen.
Auch wenn Papandreou den Kontrollverlust offiziell bedauert, er ist in seinem Sinne, so wird zumindest spekuliert. Denn jetzt steht der griechische Ministerpräsident nicht mehr allein als Bösewicht da, wenn er unliebsame Sparmaßnahmen verkünden muss. Und die sind besonders für die Griechen, die nicht an Reformen gewöhnt sind, hart. Vorgesehen sind unter anderem ein Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst, Gehaltskürzungen für Beamte und höhere Steuern auf Alkohol und Tabak. Auch die Sozialsysteme sollen grundlegend umgebaut werden, so fordert es zumindest EU-Währungskommissar Almunia. Man will künftig in Brüssel auch genau darauf achten, dass die Griechen ihre Sparpläne umsetzen. Almunia sagte etwas bedrohlich: Jedes Mal, wenn wir Ausrutscher sehen, werden wir zusätzliche Schritte zur Korrektur dieser Ausrutscher fordern. Künftig sind regelmäßige Berichte fällig, mit denen die Sparfortschritte Griechenlands überprüft werden sollen. Die Lage des Landes fasste der deutsche Außenminister Westerwelle bei seinem Besuch in der vergangenen Woche treffend zusammen und erhob mahnend den Zeigefinger.
Griechenland steht vor enormen Herausforderungen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise. Das hat alle Länder in Europa in Schwierigkeiten gebracht. Und Griechenland hat den festen Willen, was ich nachdrücklich unterstütze, jetzt diesen Herausforderungen auch gerecht zu werden und sie zu meistern.
Inwiefern das Land wirklich in der Lage dazu ist, sein enormes Staatsdefizit in den kommenden 3 Jahren von fast 13 auf unter 3% Neuverschuldung zu senken, ist noch ziemlich unklar. Die Regierung will, doch die Bevölkerung könnte die ambitionierten Pläne durchkreuzen. Insgesamt hoffen sowieso viele Griechen weniger auf Überwachung als auf Hilfe der EU. Am Wochenende hieß es in der regierungsnahen Zeitung Tanea, Merkel und Sarkozy werfen uns einen Rettungsring zu. Die Zeitung berichtete hoffnungsfroh, man habe davon erfahren, dass Merkel und Sarkozy angeblich die Finanzbehörden ihrer Länder damit beauftragt hätten, bis zum EU-Gipfel am 25. März ein Hilfsprogramm für Griechenland auszuarbeiten.
Wenn der EU-Kommissar im Nacken sitzt, Kilian Pfeffer, über griechische Sparpläne. Vielleicht können die Griechen auch von den Iren lernen. Zumindest gehören die auch zur Gruppe der PIGS, wie die Staaten jetzt despektierlich genannt werden, denen die Zahlungsunfähigkeit droht. Die Iren haben sich Anfang des Jahres eine Rosskur verordnet. Insgesamt sollen im Finanzjahr 4 Milliarden Euro eingespart werden. Barbara Wesel aus unserem ID-Studio in London. Allein bei den Gehältern der Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst soll 1 Milliarde gekürzt werden. Was steht sonst noch an?
Nun, es ist dramatisch. Im öffentlichen Dienst sind im vergangenen April schon 7,5% gestrichen worden, dann im Dezember jetzt nochmal bis zu 15%, also weit über 20%, die im öffentlichen Dienst von den Gehältern sozusagen mit der Axt abgefällt werden. Und Brian Cowen, der Premierminister Irlands, ist mit gutem Beispiel vorangegangen und hat schon mal selbst gleich auf 20% seines Gehaltes verzichtet, nach dem Motto: Leute, tut mir leid, aber so muss man es machen. Wenn man nun aber hört, wie die Griechen sozusagen schon nach einer Woche Sparversuchen ihrer Regierung auf die Straße gehen, dann kann man nur sagen: Leute, zieht euch warm an da unten. Die Iren machen das jetzt schon seit 1,5 Jahren. Und natürlich, es hat auch in Dublin schon eine große Demonstration gegeben und es hat Streikankündigungen gegeben im öffentlichen Dienst natürlich, aber bislang sozusagen siegt die Vernunft. Im Wesentlichen hat man durchaus den Eindruck, dass die Mehrzahl der Iren verstanden hat, dass sie einfach in den Miesen sind, dass sie katastrophisch dastehen und dass man sich aus diesem Loch an den eigenen Haaren wieder herausziehen muss.
Auch reiche Iren, die im Ausland leben, werden jetzt verstärkt zur Kasse gebeten mit einer neuen Steuer, die nach dem Popstar Bono benannt wurde, was die Sache vermutlich auch nicht besser macht. Also wie kommen diese ehrgeizigen Ziele denn insgesamt beim Bürger an? Sie sagen, sie schmerzen ihn vermutlich, aber er schluckt sie.
Sie schmerzen furchtbar, er schluckt sie letztendlich bisher. Man hat das ja auch gesehen im vergangenen Herbst, als es um die Zustimmung zur EU, zum EU-Vertrag ging. Die Iren haben ja dann im zweiten Anlauf Ja gesagt zum Lissabon-Vertrag, und zwar aus schierer Vernunft. Und ich bin damals in Irland gewesen und habe viele Leute gefragt, habe gesagt: Ja, was ist los? Habt ihr eure Meinung geändert oder ist das höhere Einsicht? Und wirklich zu 99% haben die Leute gesagt: Wir sind in einer desaströsen Lage. Die Wirtschaft ist in der Katastrophe. Und da können wir jetzt als kleines Land hier keine Extrawürste braten und keine Zicken machen. Wir müssen sozusagen so nah und so innig uns an die EU anschmiegen, wenn wie nur möglich, weil wir wissen ja nicht, ob wir das alleine schaffen. Und wenn wir es halt nicht alleine schaffen, werden wir Hilfe brauchen von den Großen. Aber man muss bisher sagen, was die Regierung in Dublin da leistet, ist bewundernswert. Die Popularitätswerte sind absolut unterm Teppich. Ich glaube, die sind sowas wie unter 15%. Es ist ganz schrecklich, aber die Leute stehen das durch. Also diese arme Regierung, mit der man nur Mitleid haben kann, steht das aber eisern und gnadenlos durch, hat jetzt wieder Streichungen, neue Streichungen bei den Sozialabgaben, Sozialausgaben angekündigt, Kindergeld wird weniger, Geld für Arbeitslose wird weniger. Aber die stehen das durch, weil sie sagen, es gibt keinen anderen Weg aus der Grube raus.
Und das alles vor dem Hintergrund, dass die Iren sich ja nicht unbedingt als glühende Europäer gefühlt haben und fühlen, nehme ich an.
Nein, das überhaupt nicht. Aber die Einsicht ist schon da, dass sozusagen der Boom der Dekade vor diesem schrecklichen Crash im Herbst 2008, also vor diesem Zusammenbruch der Finanzmärkte, dass der Boom natürlich von der EU getragen war. Ne? Die Iren waren ja die größten, das war der keltische Tiger, die Wirtschaft boomte, es gab eine Immobilienblase, leider muss man jetzt sagen im Rückblick, sondergleichen, alle bauten Häuschen, alles wurde plötzlich von Investoren, Bürobunkern überzogen und so weiter. Der Banksektor blähte sich auf wie nichts, alle sagten, guckt euch das mal an, so ein tolles kleines Land, was die alles können, was die schaffen. Ne? Die haben ein Wachstum, das es nur so knallt, 7% und mehr. Und natürlich sagen die Iren jetzt im Rückblick, naja, dumm gelaufen, da hat die EU uns sozusagen nach oben geholfen, jetzt stürzen wir runter und nun müssen wir sehen, dass wir diese Krise bewältigen. Inzwischen ist da auch eine große Bad Bank mit 77 Milliarden Euro Schulden eingerichtet worden, wo sozusagen die ganzen faulen Kredite aus der Krise liegen. Und es wird einige Jahre dauern, bis man sieht, ob Dublin es schafft, diesen Balanceakt und vor allem diesen Pakt mit der Bevölkerung, der bisher trotz allem Murren ja irgendwie noch hält, ob sie das durchhalten können.
Und weiter aufrechterhalten. Ziel der Iren ist es, um ein paar Zahlen nochmal in die Sendung zu werfen, ein Anwachsen des Defizits auf über 12% zu verhindern. Es soll sukzessive abgebaut werden, sodass es nach 2014 wieder unter der Marke von 3% liegt. Ob das klappt, das werden wir mal sehen. Aber das klingt alles, was Sie gesagt haben, Barbara Wesel, vorbildlich. Heißt das, die anderen, die kurz vor dem Staatsbankrott stehen in EU-Staaten, zu denen wir jetzt auch noch kommen gleich, könnten von den Iren lernen und dann vielleicht auch siegen?
Ob sie siegen, das werden wir alle erst sehr viel später sehen. Das weiß man nicht. Die Iren hoffen es natürlich. Aber man muss sehen, dass die Europäische Zentralbank dieses ganze Streichungs- und Kürzungs- und Sparprogramm der irischen Regierung beachtlich genannt hat. Das ist natürlich höchstes Lob aus höchstem Munde. Der Finanzminister der Ire, Brian Lenihan, hat gesagt, es ist eher masochistisch. Aber es ist eben sehr konsequent. Es ist sehr konsequent. Die Regierung fängt auch bei sich selber an. Sie geht mit gutem Beispiel voraus. Sie versucht halt diesen Geist des Zusammenstehens. Das ist ein bisschen wie im Krieg. Ne? Es ist ganz schrecklich da draußen. Wir müssen uns jetzt unterhaken und zusammenhalten und zusammen schaffen wir das. Versucht diesen Gemeinschaftsgeist zu stärken. Und ja, wenn Griechenland nur die Hälfte von dem auf die Beine brächte, was Irland da zeigt an Sparanstrengungen, dann sähen sie schon ein bisschen besser aus.
Barbara Wesel aus London über die ehrgeizigen Sparpläne der Iren, denn der keltische Tiger liegt am Boden. Jetzt sollen Einsparungen von 4 Milliarden Euro wieder auf die Beine helfen. Haben Sie vielen Dank. Wie wir gehört haben, geht es immer auch ans Portemonnaie des Bürgers. Und wenn der anfängt zu rechnen, dann kommt immer dasselbe heraus. Erich Kästner rechnet es uns vor.
Allein ging jedem alles schief. Da packte sie die Wut. Sie bildeten ein Kollektiv und glaubten, nun sei es gut. Sie blinzelten mit viel Geduld der Zukunft ins Gesicht. Es blieb, wie es war. Was war dran schuld? Die Rechnung stimmte nicht. Addiert die Null 10.000 Mal. Rechnet's nur gründlich aus. Multipliziert's mit jeder Zahl. Steht Kopf, es bleibt euch keine Wahl. Zum Schluss kommt Null heraus.
Kleine Rechenaufgabe von Erich Kästner, H2 Kultur der Tag. Die Angst geht um die Angst, dass sich die griechische Schuldenkrise auf andere europäische Länder ausdehnen könnte. Mittlerweile wird bereits von der PIX-Krise gesprochen, P wie Portugal, I wie Italien, gefolgt von Irland, Griechenland und Spanien. Aber die Spanier und die Portugiesen wehren sich entschieden gegen einen Vergleich mit Griechenland. Spanien sieht sich völlig zu Unrecht in der Kritik, verweist auf sein solides Finanzsystem und gibt sich weiter optimistisch, dass die Konjunktur bald wieder anspringe. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Portugals Finanzminister Fernando Teixeira dos Santos hat allen Grund für die Sorgenfalten auf seiner Stirn. Nicht genug damit, dass Portugal wegen seines Haushaltsdefizits unter Beschuss steht. Auch innenpolitisch ist die Regierung unter Druck. Statt Sparpläne mitzutragen, drängt die Opposition darauf, die Autonomien Madeira und Azoren mit mehr Geld auszustatten. Dabei hat Ministerpräsident Sokrates schon einmal bewiesen, dass Einsparungen möglich sind. In seiner ersten Amtsperiode, in der er mit absoluter Mehrheit regierte, konnte er das Defizit von knapp 7 auf unter 3% zurückführen. Das muss nun auch gelingen, sagt Finanzminister Fernando Teixeira dos Santos. Wir müssen genau prüfen, welche Maßnahmen nötig sind, um die Stabilitätskriterien wieder erfüllen zu können. Es werden ernsthafte und glaubwürdige Maßnahmen sein. Unsere Anstrengungen werden nicht hinter denen Griechenlands zurückbleiben. Innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen will Lissabon nun ein Sparprogramm in Brüssel vorlegen. Die spanische Regierung unter Ministerpräsident Zapatero hat bereits ein milliardenschweres Sparprogramm vorgelegt. 50 Milliarden Euro sollen bis 2013 eingespart werden, um die Stabilitätskriterien wieder erfüllen zu können. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von der Verschlankung der Verwaltung bis zu unpopulären Rentenkürzungen. Trotzdem ist die Stimmung an den Finanzmärkten gegen Spanien. Nachdem bereits gestern schwere Verluste an der Börse zu verzeichnen waren, ging es heute weiter bergab. Ministerpräsident Zapatero allerdings sieht Spanien zu Unrecht in der Kritik und wehrt sich gegen den Vergleich der Lage Spaniens mit der Griechenlands. Die Zeit wird zeigen, dass solche Versuche, hinter denen immer auch Spekulationen auf kurzfristige Gewinne stehen, jeglicher Grundlage entbehren. Unterstützung bekam Zapatero dabei durch den Chef der Eurogruppe der EU-Finanzminister, Jean-Claude Juncker. Die Haushaltslage Spaniens und auch Portugals sei nicht mit derjenigen Griechenlands vergleichbar, so der luxemburgische Ministerpräsident.
Bitte keine Vergleiche mit Griechenland, fordern die Spanier und Portugiesen. Spanien will mit Hilfe eines ehrgeizigen Sparprogramms bis 2013 die Stabilitätskriterien wieder erfüllen. Von der irischen Rosskur haben wir auch schon gehört, bleiben noch die Italiener. Zwar zählt Italien noch nicht zur Gruppe der größten Defizitsünder in der Europäischen Union, doch auch hier verlangen die Ökonomen harte Einschnitte. Nur Silvio Berlusconi lächelt sich durch die Krise, seinen Landsleuten predigt er strahlend, Italien stehe trotz der Finanzkrise bestens da und werde auch schnell wieder aus der Krise herauskommen. Stefan Tröntler aus dem ARD-Studio in Rom, wie steht's denn nun wirklich um Italien?
Ja, immerhin gibt Berlusconi ja jetzt mal zu, dass man aus der Krise herauskommen muss. Das heißt also, er hat jetzt zugegeben, dass wir auch in der Krise drin sind. Er hat nämlich wirklich über Monate gesagt gehabt, es gäbe überhaupt gar keine Krise. Und irgendwann hat er sich dann mal verlauten lassen mit den Worten, die Krise sei jetzt vorbei. Inzwischen sagt er, man werde demnächst wieder rauskommen. Also ich glaube, er hat inzwischen begriffen, dass auch Italien natürlich von dieser Krise betroffen ist und zwar auch nicht zu knapp. Und man versucht jetzt eben auch einige Sachen zu sparen. Also unter anderem hat er jetzt vor kurzem eins seiner Wahlkampfpunkte, musste er dementieren, mehr oder weniger. Er hat gesagt gehabt, man könne also momentan leider nicht an Steuersenkungen denken. Das hat er immer wieder ins Gespräch gebracht und da ist wohl der finanzielle Spielraum einfach nicht da.
Genau, Berlusconi hat überraschend Steuersenkungen angekündigt, aber sein Finanzminister hat dann ganz schnell klargestellt, dass diese nicht finanzierbar seien. Wird denn jetzt gespart?
Es wird schon gespart, ja. Wenn man die Schulden des Landes umrechnet, dann haben wir ungefähr 30.000 Euro Schulden pro Kopf pro Italiener. Das macht 1.800 Milliarden Euro insgesamt Staatsverschuldung. Das ist schon verdammt hoch. Und also Italien ist schuldentechnisch auf Platz 3 hinter den USA und viele Lieblingsprojekte sind jetzt einfach mal bachab gegangen. Man muss einfach sich von vielen Ideen einfach verabschieden, die man wollte. Also auch diese ganzen Konjunkturpakete und so, das findet alles in sehr, sehr kleinem Rahmen statt. Und beispielsweise, es gibt ja auch das Lieblingsprojekt von Herrn Berlusconi, die Brücke nach Sizilien. Da ist die Finanzierung noch lange nicht gesichert. Man hat zwar mal irgendwie angefangen, was zu machen, aber ob man das überhaupt bezahlen kann, das ist sehr, sehr unklar und man muss sparen. Und die Leute tun das übrigens auch, das merkt man auch deutlich.
Die Industrieländerorganisation OECD hat im vergangenen Sommer düstere Prognosen für Italien vorausgesagt. Das Bruttoinlandsprodukt werde nur ganz, ganz leicht steigen. Die OECD spricht von einer scharfen und womöglich auch längeren Rezession. Die Finanzsituation der Banken sei bedenklich, hieß es. Italien hinkt seit vielen Jahren beim Wachstum hinterher. Wie ernst nehmen es jetzt die Italiener mit ihren Hausaufgaben?
Also sie nehmen es, glaube ich, schon ernst und sie haben auch begriffen, dass es da ein Problem gibt. Also beispielsweise Bruttoinlandsprodukt, das ist ziemlich stark gestiegen. 117% haben wir inzwischen von der Verschuldung her gesehen. Ein Jahr vorher waren es noch 105%, auch das ist nach oben gegangen. Man hat so ein paar Gegenmaßnahmen, unter anderem hat man hier eine Amnestie für Steuersünder gemacht. Das war Ende letzten Jahres, wurde jetzt verlängert wegen des großen Erfolges, auch gerade interessant in Bezug auf die Steuer-CDs in Deutschland. Da hat man allen Menschen, die ihr Geld im Ausland hatten, versprochen, wenn ihr es zurückbringt, dann zahlt ihr nur eine kleine Pauschale und ansonsten könnt ihr euer Geld behalten. Und das hat unglaubliche fast 95 Milliarden Euro Schwarzgeld aus dem Ausland nach Italien gebracht und die gemeldet worden sind. Und dann hat man eben einen gewissen Prozentsatz gebracht und hat der Staat mal kurz 5 Milliarden kassiert. Also auch das ist eine Möglichkeit, Geld einzunehmen.
Vorsicht vor ausufernder Staatsverschuldung auch in Italien. Das waren Informationen von Stefan Tröntle aus dem ARD-Studio in Rom. Ich danke Ihnen. Vorhin haben wir von Erich Gästner gehört, wie der Bürger rechnet, wenn er rechnet und vor allem, wenn er rechnen muss. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben geht noch einen Schritt weiter.
Sprecht von Volks- und Menschenrechten. Es ist doch eitel, was ihr sprecht. Ihr erlangt mit allem Fechten weder Schreib- noch Rederecht. Sprecht zu 100.000 Malen immer Nein und Nein, ja Nein. Eure Steuern müsst ihr zahlen. Das ist euer Recht allein.
H2 Kultur der Tag, Euros nach Athen, die Griechen und der Kommissar. Griechenland hat einen Sparplan entworfen, der sieht vor, das Haushaltsdefizit von 12,7% in diesem Jahr um 4 und bis Ende 2012 um 10 Prozentpunkte zu reduzieren. Und das lässt sich nur mit drastischen Steuererhöhungen und reduzierten Staatsausgaben erreichen. Das haben wir gehört. Für das griechische Parlament heißt das künftig, es kann also keine Ausgaben mehr beschließen, ohne dass die Europäer ein Auge darauf werfen. Die Kontrolleure aus Brüssel sitzen ihnen im Nacken und nicken ab oder eben auch nicht. Ist das wirklich so? Wie funktioniert das ganz praktisch? Das hat uns unser Kollege Tom Weingärtner recherchiert.
Der Europaabgeordnete Wolf Klintz hat vorgeschlagen, die EU sollte einen Sonderbeauftragten nach Athen schicken. Er soll der Regierung helfen, unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen. Eine Rechtsgrundlage im EU-Vertrag gibt es dafür nicht. Die Finanzminister der EU können der griechischen Regierung nur empfehlen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Ob die Empfehlungen auch umgesetzt werden, hängt alleine vom guten Willen der griechischen Politiker ab. Den haben sie bislang nur dadurch bewiesen, dass sie die EU gebeten haben, zwei Experten nach Griechenland zu schicken. Einer soll den griechischen Statistikern beim Zählen helfen, der andere soll die Regierung bei der Umsetzung der Maßnahmen beraten, die in Brüssel erwartet werden. Ob diese Maßnahmen auch ergriffen werden und ob sie dann auch die beabsichtigte Wirkung haben, weiß aber niemand. Die griechische Regierung hat der EU zum Beispiel versprochen, härter gegen die Steuerhinterziehung vorzugehen. Ob die Finanzämter auf dem Peloponnes dadurch, wie von Athen behauptet, 2,5 Milliarden Euro mehr einnehmen, ist aber ungewiss. Die Regierung in Athen ist verpflichtet, ihre Einnahmen und Ausgaben monatlich im Internet zu veröffentlichen. Dadurch würde man in Brüssel schneller merken als in der Vergangenheit, dass der Staatshaushalt aus dem Ruder läuft. Aber könnte man auch etwas dagegen unternehmen? Wenn Griechenland hinter den Zusagen der Regierung zurückbleibt, würde die EU-Kommission zusätzliche Sparmaßnahmen empfehlen. Helfen auch sie nicht, kann der Ministerrat Bußgelder gegen die Griechen festsetzen. Allerdings glaubt niemand, dass die EU das wirklich machen würde. Denn damit würde man die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands nicht verhindern, sondern beschleunigen. Und das will man ja gerade vermeiden. In Athen weiß man das natürlich. Die EU muss der griechischen Regierung, die ihren Wählern viel versprochen hat, jedes Zugeständnis mühsam abhandeln. Ministerpräsident Papandreou hat zwar weitere Sparmaßnahmen angekündigt, sagt aber noch nicht, wann er sparen will. In Brüssel wartet man weiter auf einen Zeitplan. Eine rechtliche Handhabe hat die EU nur, wenn es um die von Griechenland gelieferten Zahlen geht. Nach dem EU-Vertrag müssen die Statistiker der Mitgliedstaaten unabhängig von den Weisungen der Regierung sein. Darum hat man sich in Athen bislang nicht gekümmert. Nach Brüssel wurde nur gemeldet, was der Regierung nützte. Deswegen hat die EU-Kommission jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Werden die griechischen Statistiker nicht in den nächsten Monaten unabhängig, kann die Kommission Griechenland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Der würde voraussichtlich 2012 darüber entscheiden. Die Kommission will den Experten von Eurostat deswegen erlauben, in Zweifelsfällen selber Daten bei den Mitgliedstaaten zu erheben. Die Finanzminister der EU haben das bislang aber immer abgelehnt und damit zumindest begünstigt, dass die Griechen ganz Europa jahrelang an der Nase herumgeführt haben.
Das klingt, als gäbe es noch jede Menge Unwägbarkeiten und vor allem Schlupflöcher, sich aus dem Zangengriff der Kommissare zu befreien. Erinnern wir uns nochmal an das Jahr 1992. 7 Jahre vor der Einführung des Euro legte die Europäische Union mit dem Vertrag von Maastricht den Grundstein für die Währungsunion. Es gab immer wieder Wechselkursschwankungen, die Währungen aneinander zu koppeln. Das war ein gut gemeinter Versuch, der aber scheiterte. Die Bank of England hatte die Leitzinsen kräftig gesenkt. Deutschland dagegen lockte Anleger mit hohen Zinsen. Dann flog das Pfund aus dem europäischen Währungssystem. Es folgte die italienische Lira. Und die EU merkte, dass man eben nicht gleichzeitig eine unterschiedliche Zins- und eine einheitliche Währungspolitik haben kann. Theo Weigel, der damalige Finanzminister, erzwang daraufhin den Stabilitätspakt, um Ungleichgewichte zu verhindern. Aber jetzt, seit die Finanzkrise zuschlägt und alle Staaten nur noch Geld in die Wirtschaft pumpen, scheinen die Maastricht-Kriterien offenbar zu wanken. Professor Willem Hankel, Wirtschaftswissenschaftler in den 70ern, Präsident der Hessischen Landesbank, Währungsspezialist und in der Verwaltung der Bundesbank tätig. Einen guten Abend.
Guten Abend.
Wir erreichen Sie in Jordanien, genauer gesagt in Amman, und von daher bitten wir, diese Leitung ein bisschen zu entschuldigen. Sie ist nicht ganz so klar, wir werden uns Mühe geben, uns gut zu verstehen. Sie haben 1997/98 versucht, den Euro mit einer Verfassungsklage zu stoppen. Das ist gescheitert, aber die Aktion hat die Diskussion über die Stabilität in der Eurozone intensiviert. Herr Professor Hankel, Sie fühlen sich heute sicherlich mit Ihren Zweifeln von damals bestätigt. Es ging Ihnen seinerzeit nicht um den schnöden Mammon. Was hat Deutschland mit der Mark damals verloren? Mehr als eine Währung?
Sicherlich, aber es ist schon schlimm genug, dass unser Land das stabilste Geld seiner ganzen Geschichte verloren hat. Aber darüber hinaus hat auch Europa verloren, denn die D-Mark war in all den Jahren der europäischen Integration der Stabilitätsanker, an dem sich die anderen orientierten und an dem die anderen Länder messen konnten, wann und wie sie über die Verhältnisse lebten. Und das haben sie unterlassen. Der Euro ist im Grunde eine Versuchung gewesen, über die Verhältnisse zu leben. Und das haben die Griechen, aber auch andere, weitlich ausgenutzt. Denn hätten sie noch die alte Währung, die Drachme, dann hätten sie sich gar nicht so verschulden können und auch gar nicht so viel Inflation zu Hause machen können.
Die Ungleichgewichte zwischen den Euro-Ländern sind seit der Euro-Einführung gewachsen. Sie haben es gerade angesprochen in Ihrem Buch Die Euro-Klage. Erklären Sie auch, warum die Währungsunion scheitern muss. Droht sie nun auseinanderzubrechen?
Nein, aber schauen Sie, eine Währung damals für 11, inzwischen für 16 Staaten, das setzt ja etwas voraus, was wir in Europa nie hatten, eine gleichgewichtige Entwicklung und vor allen Dingen gleiche Probleme in den Ländern. Die armen Länder am Mittelmeer hatten ja einen riesigen Nachholbedarf und die wurden durch den Euro in die Versuchung geführt, diesen Nachholbedarf über Schulden zu finanzieren, was sie vorher gar nicht gekonnt oder gedurft hätten. Und insofern hat der Euro nicht dazu beigetragen, dass Europa zusammengewachsen ist, sondern im Gegenteil. Europa ist auseinandergedriftet und das hat jetzt zur Zerreißprobe der Europäischen Währungsunion geführt.
Das Fundament dieses Maastricht-Vertrages wankt, kann man sagen. Er enthält die Klausel, dass die EU nicht für überschuldete Länder einstehen darf. Aber wie realistisch ist das eigentlich, dass die EU auf dieser Klausel besteht?
Ich denke, das ist zwingend, denn wir können doch die Europäische Zentralbank nicht zur Bad Bank machen. Die kann doch nicht Schrottanleihen aus den Mitgliedsländern kaufen. Erstens darf sie es nicht, aber wenn sie es täte, dann würde sie ja noch Öl ins Feuer gießen. Denn dann würden die alten Schlendriansländer ja weitermachen und am Ende stände die völlige Auflösung der Währungsunion und des Euro. Also das kann gar nicht der Sinn einer Rettung dieser Länder sein.
Aber nehmen wir einmal an, der Euro wäre abgeschafft, kämen nicht dann noch viel, viel mehr Probleme auf die Regierungen zu, wenn sie sich jetzt zum Beispiel in der Situation, in der sie sich befinden, dann um die Stabilisierung ihrer ja ganz individuellen Wechselkurse kümmern müssten?
Oh, das ist kein Problem. Das haben Länder seit Jahrhunderten. ja, seit es Geldwirtschaft gibt, getan. Und wenn wir uns in Europa umschauen, eins der stabilsten Länder und eine der stabilsten Währungen ist immer noch Schweiz und Schweizer Franken. Auch wenn die Eidgenossen heute Probleme mit dem Bankgeheimnis haben, in der Krisenabwehr stehen sie großartig da und in der Stabilhaltung ihrer Währung auch. Sie haben die niedrigsten Zinsen in Europa, etwas, was wir früher auch hätten und was wir gut gebrauchen könnten, um unsere heutige Krise zu überwinden.
Ich versuche es nochmal, denn Kritiker sagen, die Wiedereinführung einer nationalen Währung würde zu einer Abwertung führen und die Schuldenquote dann absolut enorm nach oben treiben. Die Kreditaufnahme käme dann den Staat viel teurer, den Investoren müssten höhere Zinsen gezahlt werden, um sie dann für die Wechselkurse zu entschädigen. Also ist da was dran oder ist das alles nur ein kritisches, Gemunkel, das man nicht so ganz ernst nehmen darf?
Nein, offenkundig ist Europa ein Nebel für die Geister geworden. Europa ein Ziel an sich. Wir nützen Europa nicht, wenn wir die Abwertung der Währungen abschaffen. Im Gegenteil, Griechenland würde durch eine Abwertung seiner Währung ab sofort wieder wettbewerbsfähig werden und das Schuldenproblem, das ließe sich durchaus lösen, denn dann könnte man über ein Moratorium für die Griechenlandschulden nachdenken. Also es liegt sogar im Interesse Griechenlands und der anderen Schwachwährungsländer, dass sie möglichst bald aus dem Euro austreten, denn dann können sie ihr Haus in Ordnung bringen, sich selber helfen. Und wir könnten ihnen helfen, indem wir ihnen einen Teil ihrer Schulden nicht erlassen, sondern langfristig umschulden.
Sie haben gerade schon von Lösungen gesprochen, Herr Professor Hankel. Die Defizitländer sind in der Pflicht, aber die Kehrseite der Defizite sind die Überschüsse von Ländern wie Deutschland, die auch eine aggressive Exportstrategie fahren, die eben nicht zuletzt auf immer niedrigeren Lohnkosten basiert. Wäre die Lösung nicht gerade die zu sagen, wir brauchen jetzt eine Weiterentwicklung in Richtung einer Wirtschaftsunion inklusive einer gemeinschaftlichen Lohn- und Beschäftigungspolitik?
Nein, auch Deutschland täte eine Aufwertung der dann wieder umlaufenden D-Mark gut. Denn durch den Euro, Sie sagten es, haben wir ja eine Art Lohnstopp bekommen. Die Lohnkosten in Deutschland sind seit Einführung des Euro nicht gestiegen. Ich habe mich immer gefragt, warum die Gewerkschaften sich das bieten lassen, warum sie da nicht gegen Sturm laufen. Und die Kehrseite unserer Exportüberschüsse in Europa, die gewaltig angestiegen sind, sind doch die Importüberschüsse, die Defizite der anderen. Und jetzt regt sich dort ein Widerstand, um nicht zu sagen, ein Hass gegen Deutschland. Wir machen ihnen die Industrie platt. Wir nehmen ihnen die Arbeitsplätze weg. Also auch hier zeigt sich, dass der Euro die Ungleichgewichte verstärkt und die Probleme in Euro noch gewaltig angeheizt hat. Er war nicht Dynamik in einem Wort, er war eigentlich Dynamit. Und das müssten endlich die Euro-Fans und die Euro-Politiker, egal ob wir sie in Deutschland haben oder in Brüssel, einsehen. Der Euro schadet inzwischen Europa, er nützt nicht mehr.
Professor Wilhelm Hankel, Wirtschaftswissenschaftler und Währungsspezialist in HR2 Kultur, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Der Staat erhebt und erhöht Steuern, damit er sein Defizit ausgleicht. Der Bürger zahlt, bei Kurt Tucholsky blecht das brave, emsige Mädchen eine ganz besondere Steuer.
Die Dame, die im kleinen Häuschen dort residiert am Lützowplatz, den Männern dient, den kleinen Mäuschen in Klasse 1 und 2, die hat's von nun an schwer in ihrem Leben. Sie muss dem Staat an Steuern geben, von ihrem Geld am Monatsend 10%. 10%. Die Jungfrau liegt in ihrem Bettchen, nicht weiter von der Kavalier. Sie ist ein emsig, braves Mädchen. Sie denkt, wie du mir, so ich dir. Er blecht, sie seufzt. Sie muss es lassen. Auch sie zahlt in die Steuerkassen von dem, was man das Strumpfgeld nennt. 10%. 10%. Herr Weißmann setzt in seine Presse den bösen Bolschewistenspuk. Aufreißt der Redakteur die Fresse. Herrn Weißmann ist's noch nicht genug. Lasst euch nur nicht die Ruhe rauben. Ist das auch wahr? Muss man das glauben, was uns erzählt ein Spitzel Gent? 10%? 10%? Der Fiskus lüpft die Steuerlarve. Dem Dichter zieht man auch was ab? Ich fall vor Schreck in meiner Harfe. Das ist der Stein zu meinem Grab. Die Sorgen nagen täglich schlimmer. Verdient denn unser einer immer als Obermusenpräsident 10%? 10%?
Euros nach Athen. Die Griechen und der Kommissar, der Tag in HR2 Kultur. Kann man eine Bank oder ein Land in einer hochkomplexen und miteinander eng verwobenen Finanzwelt einfach gegen die Wand fahren lassen? In den USA war man davon überzeugt, dass dies möglich sei, siehe im Fall Lehman Brothers. Die amerikanische Regierung und Notenbank entschlossen sich, ein Exempel zu statuieren. Sie wollten eben deutlich machen, der Staat könne nicht jede Bank retten. Wir kennen die verheerenden Folgen dieses Experiments. Die Welt stürzte in die schlimmste Wirtschaftskrise seit den 20er Jahren. Und der Staat musste plötzlich das tun, was er eben versucht hatte zu verhindern, nämlich die Mehrzahl der großen Banken zu retten. Nun ist Griechenland natürlich nicht Lehman Brothers oder irgendeine andere Bank, aber es gibt Parallelen. Und es geht immer wieder um die Frage, sollen Staaten eingreifen, ein Rettungspaket schnüren oder das Land eben sehenden Auges in die Pleite schicken. Und was hieße das für die anderen Wackelkandidaten wie Spanien, Portugal, Italien, Irland etc., die auch alle hoch verschuldet sind? Gäbe es eine Kettenreaktion? So etwas haben die Tigerstaaten in Südostasien 1997 und 98 bereits erlebt. Ein Staat nach dem anderen wurde wie durch einen Virus infiziert. Thailand, Südkorea, Indonesien und Malaysia. Auch Russland bekam die Auswirkungen zu spüren und meldete schließlich Bankrott an. Stefan Wolf, HR-Finanzjournalist, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Asienkrise wurde ausgelöst durch maßlose Investitionen und eine exzessive Kreditaufnahme. Das kommt uns bekannt vor. Wie kam es dazu?
Und es kam dazu, dass die Tigerstaaten in Asien die Wachstumsgeschichte schlechthin in den 90er Jahren geschrieben haben. Die Wachstumsraten waren immens und so etwas lockt natürlich immer wieder auch Kapital an. Und da wollten alle mit dabei sein. Einerseits an den Börsen, da wurde kräftig investiert. Andererseits dann aber auch dann ganz konkret bei verschiedenen Vorhaben. Und das fiel dann auch den Unternehmen relativ leicht, sich Kredite zu besorgen. Dann eben nicht nur im Heimatland, sondern auch in Deutschland zum Beispiel, die Dresdner Bank, die Commerzbank, die Deutsche Bank, alle haben ihre Türen weit geöffnet, wenn es darum ging, asiatischen Unternehmen einen Kredit zu geben. Und dann kam noch dazu natürlich, dass in Japan der Zins bei quasi fast null war. Und das hat eben dazu geführt, dass sich viele asiatischen Nachbarstaaten Geld quasi für zum Nulltarif dort geliehen haben, die Währungsrisiken nicht gesehen haben und dann eben sich erst einmal vordergründig günstige Kredite besorgt haben. Dann kamen ganz massive Angriffe auf die Währungen, die alle an den Dollar gekoppelt waren. Und als dann Thailand als erstes Land die Bindung an den Dollar aufgeben musste, fiel die Währung ins Bodenlose. Und das hatte dann die Folge, dass weder die thailändische Regierung noch die Unternehmen dort ihre in Dollar gelisteten Schulden zurückzahlen konnten.
Ausländische Investoren zogen damals Kapital ab, Währungsspekulanten ritten massive Attacken dann gegen die thailändische Währung. Blieben denn eigentlich Länder in Asien verschont, weil sie ihre Finanzsysteme vielleicht zuvor abgeschirmt hatten? Funktionierte das?
Ja, es sind eigentlich alle in Mitleidenschaft gezogen worden. Selbst Hongkong hat mächtig unter Druck gestanden. China ist vielleicht ganz gut aus der Krise herausgekommen, weil die vor allen Dingen in diesen Jahren mit sich selbst beschäftigt waren. Natürlich sehr exportorientiert gewirtschaftet, aber eben am eigenen Aufschwung im eigenen Land gebastelt haben. Und das hat sie vor massiven Abstürzen dann letztendlich geschützt. Aber die anderen Wirtschaften, selbst Südkorea, dem man ja damals attestiert hat, wirklich ein Wachstumsstaat schlechthin zu sein, wurde damit in die Krise hineingezogen. 1998 ist das südkoreanische Bruttoinlandsprodukt um 41% eingebrochen. Da kann man die -5%, die man in Deutschland im vergangenen Jahr gesehen haben, getrost als Petitesse betrachten. Also die Ausmaße, die waren schon riesig.
Die Wirtschaft schrumpfte, Millionen versanken in Armut. Wie sehr hat denn die Asienkrise die Börsen hierzulande erschüttert?
Die Börsen hierzulande wurden auch davon getroffen, wenn auch nicht so stark wie die Börsen in Asien. Mal zum Vergleich, die thailändische Börse ist in dem Zeitraum, von dem sie sich von der Dollarkopplung gelöst hat, bis September 98, als man dann die Lage so einigermaßen in den Griff bekommen hat, um 85% eingebrochen, Korea um 66%. Der Nikkei Nikkei, der in Tokio, der kam schon etwas glimpflicher davon mit einem Absturz um 37%. Aber genauso stark ist auch die Börse in Frankfurt eingebrochen. Zwischen Juli 98 und Oktober 98 gab es ein Minus von 37%. Das zeigt ganz deutlich, wie ernst man die Lage dann auch gesehen hat und wie schnell das Kapital dann auch wieder geflüchtet ist aus riskanten Anlagen.
Es dauerte ungefähr 10 Jahre, bis zum Beispiel Indonesien sich seinen wirtschaftlichen Aufschwung zurückerkämpft hatte. Ist das Maß, mit dem man insgesamt so zu rechnen hat?
Es wäre natürlich schön, wenn man so ein Lineal annehmen könnte und könnte sagen, gut, in 10 Zentimetern oder in 10 Jahren ist alles vorbei. Das ist natürlich nicht der Fall. Es kommt immer darauf an, wie die Unternehmen, aber vor allen Dingen dann auch die Staaten, die ja betroffen waren, in der Lage sind, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Wenn man sich zum Beispiel Deutschland anguckt, direkt nach der Asienkrise hatte man ja dann mit dem Aufschwung, mit der Spekulationsblase rund um Hightech zu tun. Und auch das hat dann eine Rezession ausgelöst. Und einen Abschwung, da ist man relativ schnell aus der Misere herausgekommen, weil die Unternehmen in der Lage waren, ihre Hausaufgaben zu machen. Man hat sich wieder wettbewerbsfähig gemacht, auch im internationalen Vergleich. Das ging alles relativ schnell. Deshalb kann man da eigentlich eine Zeitenformel dafür anwenden.
Ausgangspunkt unserer heutigen Sendung ist Griechenland. Auch hier stellt sich die Frage, ob andere europäische Staaten in den Strudel hinein geraten könnten. Stefan Wolf, hinkt diese Parallele mit der Asienkrise oder hat sie leider etwas ganz Bedrohliches?
Die Parallelen sind auf alle Fälle da, wenn man sich die Verschuldung der Staaten anschaut, wenn man sich die Verschuldung auch der Unternehmen anschaut, aber eben vor allen Dingen der Staaten, da sind die Parallelen wirklich offensichtlich. Nur hat man es natürlich mit dem Euroraum, mit einem zumindest homogenen Währungsraum zu tun. Das Problem ist natürlich, dass man keinen homogenen Wirtschaftsraum hier hat, keine einheitliche Wirtschaftsregierung, die die Richtung vorgeben würde. Aber natürlich sind da durchaus Parallelen da. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Griechenland eben bei der Stange gehalten wird, dass man versucht, Griechenland zu retten, auch wenn es unterm Strich ja nur um 2% des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone geht. Das heißt also, so dramatisch ist es nicht. Aber die Parallelen sind bei der Spekulation durchaus da, denn damals haben viele Investmentbanker Attacken gegen die asiatischen Währungen geritten. Und im Moment werden genau diese Attacken auch gegen den Euro geritten. Der steht mächtig unter Druck und da sieht man schon, dass es da eine Parallele gibt, aber der Euro zeigt sich momentan stabiler und muss ja auch keine Bindung zu einer anderen Währung aufgeben.
Stefan Wolf über die Asienkrise und die Kettenreaktion in den Tigerstaaten Ende der 90er Jahre. Haben Sie vielen Dank.
Gerne.
Gerade wegen der katastrophalen Haushaltslage in Griechenland, Spanien und Portugal und den anderen wird von Deutschland erwartet, seiner Rolle als Stabilitätsanker der Eurozone gerecht zu werden und einen ganz klaren Sparkurs vorzugeben. Aber weit gefehlt. Deutschland rechnet sich sein eigenes Defizit gerade eben schön. Das Stabilitätsprogramm geht von positiven Annahmen aus. Das Dumme nur, es wird kein einziger Sparansatz genannt. Ulrich Bartz.
An der Börse hat man seit kurzem eine griffige Formel für die wachsende Kreditkrise gleich mehrerer Euro-Länder. Es handelt sich um die PIGS, heißt es augenzwinkernd unter Händlern. PIGS ist Englisch für Schweine, steht aber eigentlich für P wie Portugal, Doppel-I für Irland und Italien sowie G für Griechenland und S für Spanien. Fragt man Finanzexperten, müsste eigentlich irgendwo noch ein D untergebracht werden. Für Deutschland.
Ein Grundproblem ist zunächst einmal natürlich, dass auch in Deutschland die Defizite und damit auch der Anstieg der Staatsverschuldung viel zu stark ausfällt. Deutschland lebt wie viele andere Länder im Euroraum über den Verhältnissen. Aktuell ist natürlich zu kritisieren, dass die Stabilitätsberichte, die jetzt nach Brüssel gegangen sind, von einer sehr starken wirtschaftlichen Expansion getragen sind. Und das ist eine sehr kühne Annahme, wenn man die jüngsten Entwicklungen, insbesondere des Wirtschaftswachstums in Deutschland, sich vor Augen führt.
Sagt Thorsten Polleit. Er ist bei Barclays Capital, Chefvolkswirt in Frankfurt und rechnet vor, dass Deutschland dieses Jahr ein Defizit von 5,5% auftürmen wird. Aus der von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble für das kommende Jahr versprochenen Verringerung auf 3% könne nichts werden, bestenfalls 4%, immer noch viel zu hoch. Untragbar, sagt Polleit. Auch bei den Annahmen für Preissteigerungen, Zinsen, Steuereinnahmen oder Ölpreis sei der Finanzminister zu optimistisch, sagt der Barclays-Chefvolkswirt. Wenn der Ölpreis und die Zinsen zum Beispiel schneller steigen, sobald sich die Wirtschaft erholt, wäre die schöne Rechnung schon dahin. Trickst also Deutschland genauso wie Griechenland?
Ich glaube, die Spielräume, so kann man es sicherlich fassen, die zur Verfügung stehen, um die Defizit- und Schuldenentwicklungen abzugreifen, die werden schon recht stark gebeugt. Ich glaube, eine vorsichtigere Annahme, insbesondere mit Blick auf das Wirtschaftswachstum, wäre angebracht. Und dann würde auch deutlich werden, dass der Sparzwang für die öffentlichen Haushalte viel, viel stärker ausfallen muss, als es derzeit von der Politik anvisiert wird.
Sonst drohe eine Situation, die dramatischer ausfallen werde als die nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman.
Letztlich ist die letzte verbliebene Säule, die das Vertrauen trägt, derzeit im Euroraum die Qualität der Staatsschulden. Die Staaten garantieren derzeit alles. Und wenn jetzt Zweifel an der Kreditqualität der Staaten um sich greift, ist klar, dass diese Säule Schaden nimmt oder gar umfällt. Und dann in der Tat hätte man ein Wirtschafts- und Finanzszenario, das in seiner Krisenhaftigkeit deutlich dramatischer ausfallen könnte als das, was wir in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben.
Auch an der Börse hat man gehört, dass der Bundesfinanzminister wohl erst nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Sparliste vorlegen werde. Nicht gerade förderlich für die derzeit sehr nervöse Stimmung an den Finanzmärkten.
So rechnet man das Defizit schön. Sie hören der Tag in HR2 Kultur. 300 Milliarden Euro Staatsschulden hat die Regierung in Athen angehäuft. Die internationalen Geldgeber trauen den Griechen nicht mehr. Die Kreditwürdigkeit des Landes ist so schlecht wie die einer Bananenrepublik. Den Griechen geht das Geld aus und mit diesem Virus sind sie nicht allein. Wir haben eben gehört, welche Sogwirkung zum Beispiel die Asienkrise Ende der 90er Jahre hatte. Mittlerweile droht auch Portugal, Spanien, Italien und Irland die Zahlungsunfähigkeit, wenngleich die Iren sich selbst eine Rosskur verordnet haben, die vorbildhaft zu sein scheint. Die Spanier und Portugiesen verbitten sich derweil jeden Vergleich mit den Griechen und Berlusconi lächelt sich nicht mehr durch die italienische Krise, sondern hat wohl auch verstanden, dass ihr nicht mit Steuersenkungen beizukommen ist. Professor Wilhelm Hankel hat in unserer Sendung heute deutlich gemacht, dass die harten Fakten den Mythos widerlegen, dass ein Währungsraum den Währungswettbewerb ersetzen könne. So weit, so schlecht. Ulrike Gero, Direktorin des European Council on Foreign Relations, guten Abend.
Guten Abend.
Greifen wir den Gedanken von Wilhelm Hankel nochmal eben auf. Das heißt, es gibt keine Alternative zur nationalen Eigenverantwortung von Staaten, um ihre eigene Krise in den Griff zu bekommen. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Und das wäre ja die Frage, ob wir de facto, wenn wir den Gedanken von Herrn Hanke weiterführen, jetzt argumentieren, wir lösen den Euro auf, machen ihn rückgängig und führen wieder nationale Währungen ein. Das halte ich tatsächlich für eine Lösung, die nach rückwärts gerichtet ist und nicht nach vorne. Wir sind nicht mehr im letzten Jahrhundert, wir sind im 21. Jahrhundert. Wir haben eine völlig neue Weltlage mit aufstrebenden Mächten, China, USA, Russland, Brasilien, um nur einige zu nennen. Und man sollte sich daran erinnern, warum haben wir den Euro gemacht? Und wir haben den Euro gemacht, weil es damals das Bonmot von Herrn Kissinger gab, der Dollar ist unsere Währung und euer Problem und mit euer meinte er Europa. Das heißt, die Europäer waren in einer ganz starken Abhängigkeit und haben jede Schwankung des Dollars mitmachen müssen. Dagegen haben wir eine starke Währung gesetzt. Nicht zu Unrecht ist der Euro heute eine sehr starke Währung, über dem Dollar bewertet, das dürfen wir nicht vergessen. Wir halten heute 37% der Weltwährungsreserven. Das ist ein starker Machtfaktor für Europa im internationalen Währungssystem. Und wer heute glaubt, dass wir in diesem System bestehen, wenn wir zurückgehen zu nationalen Währungen, der, glaube ich, hat den Trend der Zeit nicht verstanden.
Die Griechen müssen sich selbst helfen, sagen auch Bundesfinanzminister Schäuble und Bundesbankpräsident Axel Weber. Ihre Kollegen in anderen EU-Ländern denken über Hilfen nach. Sie suchen nämlich nach Auswegen. Und eine diskutierte Variante, die Euro-Länder nehmen zunächst eine gemeinsame Anleihe auf, die dann Griechenland zur Verfügung gestellt würde. Was wäre der Vorteil davon?
Also ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass der Euroraum auf jeden Fall gerettet werden muss und damit müssen natürlich den Griechen auch geholfen werden. Es geht dabei aber nicht um Altruismus und es geht nicht dafür, darum, die Griechen zu belohnen, darüber, dass sie Zahlen getürkt haben und darüber, dass sie ihre Staatsausgaben in die Höhe getrieben haben. Aber es geht trotzdem um die Abwägung darüber, was passiert, wenn der Euro platzen würde, wenn also nach Griechenland noch andere Länder, wie Sie ja auch in Ihrem Beitrag erwähnt haben, in die Schuldenfalle geraten könnten. Kommen wir da gemeinsam raus? aus? Und wenn ja, welche gemeinsamen Lösungen müssen wir finden? Hier, denke ich, ist der Ansatz, den Sie erwähnt haben, genau der richtige. Wir sollten kreativ darüber nachdenken, ob wir eventuell Eurobonds einführen, also gemeinsame europäische Staatsanleihen. Das würde die Länder auf jeden Fall stützen, weil wir dann sozusagen die Risiken auch teilen und einen gemeinsamen Zinssatz auf diese Eurobonds hätten. Das würde den Euroraum auch stärken, weil Offshore-Märkte wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder Singapur, andere Länder, wo es viel Geld gibt, viel Geld, das ja auf dem Weltmarkt fließt, wieder eine attraktive Geldanleihe in Europa hätten. Und wir sollten auch darüber nachdenken, ob wir einen europäischen Währungsfonds gründen, wenn wir eben sagen, dass wir den IWF nicht in Europa haben wollen. Das kann man nicht sofort machen, das müsste etwas längerfristig geplant werden. Aber wir sollten uns überlegen, ob wir in der Abwägung, lassen wir einige Länder sozusagen krachen in die Staatspleite und platzt dann vielleicht der Euro, was der Schaden wäre. Und es fehlt mir in Deutschland die Diskussion darüber, was der Schaden für Deutschland wäre, wenn der Euro krachen würde.
Aber kommen wir nochmal oder bleiben nochmal eben bei den Eurobonds, die Sie erwähnt haben, bei diesen gemeinsamen europäischen Anleihen. Es gäbe auch wohl einen Nachteil dabei, sagt zumindest die deutsche Regierung, denn Deutschland müsste höhere Zinsen zahlen wegen seiner guten Bonität. Das wird nicht eben passen. Wie gesagt, die deutsche Regierung hat schon gesagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Das stimmt. Kurzfristig würde Deutschland sozusagen einen höheren Zinssatz zahlen müssen, als es jetzt zahlt, weil wir relativ gut dastehen und damit natürlich die Kreditrisiken der anderen indirekt mit schultern würden. Aber auch hier gilt, glaube ich, zu sagen, was ist eine kurzfristige Investition gegenüber einem langfristigen Vorteil? Man muss ja auch beziffern können, was ist denn die Alternative? Die Alternative, Griechenland krachen zu lassen und eventuell zu riskieren, dass wir eine wirklich große Krise im Euroraum bekommen, andere Länder in Mitleidenschaft gezogen werden und der Euro tatsächlich nicht mehr haltbar ist, das wäre für Deutschland der allergrößte Nachteil. Denn ich sage es nochmal, die Debatte in Deutschland fehlt ja darüber, was uns der Euro an Vorteil gebracht hat. Zunächst ist anzuführen, dass wir die Weltwirtschaftskrise von 2008 nicht durchgestanden hätten mit nationalen Währungen. Ich glaube, dass alle Währungen darunter extrem gelitten hätten. Wir haben es an Island gesehen. Wir haben die Krise auch überstanden, weil wir gemeinsam stark waren. Eurobonds würden uns gemeinsam stark machen. Ein, wie gesagt, europäisches Währungsinstitut, das absichern würde, dass einige Länder Hilfe bekommen unter ganz konkreten Auflagen wie der IWF, wäre ein weiterer Ansatz, um den Euroraum als solchen zu stabilisieren. In Deutschland haben wir, auch daran muss man erinnern, den Euro ja deswegen damals gemacht in den 90er Jahren, weil wir als größte Exportnation stabile Währungen um uns herum haben wollten. Wir wollten nicht, dass die Italiener, die Griechen, die Spanier immer wieder abwerten und wir mit einer überbewerteten Mark auf dem Weltmarkt unsere Produkte verkaufen müssen. Das war das zentrale deutsche Argument für den Euro. Wir können kein Interesse daran haben, dass andere Länder wieder in die Abwertungsspirale kommen. Insofern gilt es, glaube ich, um solidarische Lösungen, die hier gefunden werden müssen. Wie gesagt, mit Altruismus hat das nichts zu tun. Natürlich müssen den Ländern geholfen werden unter ganz extremen und starken und kontrollierbaren Auflagen, wie diese Länder dann wieder auch finanziell mit Ausgaben, mit Blick auf ihre Ausgaben zur Raison geführt werden können.
Das war ein klares Plädoyer von Ulrike Giro, Direktorin des European Council on Foreign Relations. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Euros nach Athen, so haben wir heute getitelt. Das Wörtchen tragen mussten Sie sich noch dazu denken, denn darauf wird es wohl hinauslaufen. Das war unser Tagthema am Montag. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen ab 18.05 Uhr hören wir uns wieder oder Sie hören einfach nach per Podcast unter www.hr2.de. Hier in hr2 Kultur folgen die Nachrichten, dann die Hörbar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.
hr2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.